Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Erzähl mir mehr, die Folge Nummer 7 und wieder mit Christopher.
Und Sarah. Hallo, ich grüße dich, Sarah.
Hallo, Christopher.
Ja, schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Ich bin sehr gespannt, weil du mir verraten hast, dass du für heute ein Thema mitgebracht hast. Und eigentlich frage ich mich schon seit Tagen, ob ich wieder eine Metalband kennenlerne oder ob wir diesmal das Genre wechseln. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn du am Start bist, dann gehen wir hart in den Metal rein.
Nein, kein Metal. Ja, Genre wechseln. Trotzdem, ja, pass auf. Ich habe keinen Plan. Ich habe dir ganz viele Frauen mitgebracht.
Okay.
Drei. Und ihre Omas, denke ich. Und wenn ich so überlege, was ich als das verbindende Element benutzen möchte, also auf dem Eingang ins Kaninchen noch steht möglicherweise Poesie drauf.
Oha.
Genau. Also eigentlich steht da noch, das im Kleingedruckten steht, oben steht Poesie, unten steht aber voll in die Fresse rein. Von daher, vielleicht wünschst du dir am Ende auch, dass ich dir eine Metalband mitgebracht hätte, ich weiß es nicht.
Okay. Also ich kann mir irgendwie überhaupt keinen Reim darauf machen. Vielleicht kannst du noch ein kleines Rätsel oder für mich einen Anhaltepunkt mir geben.
Ich habe mich so ein bisschen umgeguckt in Gebieten, die nicht so ganz meine eigenen sind. Ich habe mich auch diesmal entschieden, wirklich nur Frauen mitzunehmen. Du hattest ja beim letzten Mal gefragt, in dieser ganzen Szene bei Haken, gibt es da auch Frauen? Und ich gesagt habe, weiß ich nicht, eigentlich nicht so richtig.
Ja.
Deswegen habe ich da mal geguckt.
Okay, das ist spannend. In welchem Genre sind wir dann unterwegs? Spoken Word, wenn du von Poesie sprichst?
Also es wird ganz schön bunt heute. Wir fangen mit Musik an, werden aber in der Literatur enden.
Aha.
Landen. Enden möchte ich nicht, aber wir werden dorthin kommen.
Okay.
Und es gibt da noch eine Zwischenstation, von der ich ehrlich gesagt auch nicht weiß, wie ich sie benenne. Wir fangen mal musikalisch an.
Das ist gut. Wir wollen ja auch nicht immer so auf diesen Genre rumhacken, sondern...
Ja, jetzt haben wir echt auf unsere Postkarten draufgedruckt, ne, Musik und Kultur. Und dann habe ich gedacht, dann müssen wir ja auch mal.
Sehr schön.
Nee, es hatte sich tatsächlich so ergeben. Das waren jetzt Sachen, die einfach quasi in meinem Leben stattgefunden haben und die auch irgendwie für mich zusammenpassen. Vielleicht über die Schiene der Poesie. Pass auf. Die erste nennt sich Noel Mansbridge, also beziehungsweise sie heißt so, ist 2003 geboren und nennt sich auf der Bühne Femtanyl.
Mhm.
Also wie die Droge, nur mit M.
Ja.
Von feminin. Und ich fand das schon sehr cool, den Namen. Wir sind in Nordamerika heute. Sie lebt in Toronto. Und man weiß von ihr, oder ich habe von ihr nicht viel rausgekriegt. Also sie findet statt auf Bandcamp, auf YouTube, in der Soundcloud, da lebt sie, glaube ich, auch, aber es gibt jetzt nicht sehr viel über sie, was man wissen kann. Sie besetzt tatsächlich eher auch eine Nische. Das ist auf alle Fälle eine queere Community, in der sie da zu Hause ist. Aus welchen Gründen auch immer sind es irgendwie so diese Furry-Szene, die sie da offenbar abholt.
Das musste mir und den HörerInnen, glaube ich, ein bisschen erklären.
Ja, jetzt wärst du mal ein bisschen öfter beim CSD mit dabei gewesen. Dann hättest du die Menschen in so Pelzkostümen auch mal gesehen. Das ist einfach eine Szene, die sich in Tierkostümen wohler fühlt und da auch nach draußen geht. Das ist, glaube ich, nicht zwangsläufig immer was Sexuelles, sondern vielleicht auch tatsächlich dieses Bedürfnis, jemand anders zu sein, vielleicht auch gerne was Pelzig-Weiches zu sein. Ich stecke da auch nicht wirklich drin. Ich nehme die auch nur zur Kenntnis und sehe, dass es das gibt und weiß, dass solche Leute auch häufiger bei CSDs zu Gast sind. Also auf allen, bei denen ich gewesen bin, waren die mit dabei gewesen.
Okay, das reicht ja als fürs Verständnis.
Mhm.
Ja.
Sie beschreibt ihre Musik, und da wird es jetzt schon wieder schwierig für dich, als Digital Hardcore oder Hardcore Dance. Andere Beschreibungen, die ich gefunden habe, sind Breakcore, Jungle, Hyperpop.
Ja, oft, ich glaube, da kann ich einiges mit anfangen. Und habe sofort eine Assoziation zur Folge über Peaches, die wir neulich zusammen hatten.
Naja, um ehrlich zu sein, ich glaube, da dockt das auch ein bisschen an, weil ich würde P Peaches auch so als geistige Mutter betrachten. Da gibt es Unterschiede, es gibt da auch Gemeinsamkeiten, was so die Sperrigkeit angeht und auch das Thema, aber ich glaube, es gibt durchaus Unterschiede.
Wollen wir
ich würde dir einfach erstmal einen Song um die Ohren hauen. Der Song nennt sich Pet, ist von ihrem Album, beziehungsweise sie macht keine richtigen Alben, sondern EPs, die nennt sich Chaser. Der Song nennt sich Pet und der geht nur 100 Sekunden, das heißt, den können wir uns leisten, ganz anzuhören.
Wunderbar, gib Gas.
Da ich dich jetzt nicht sehe, da ist es tatsächlich mal schwierig, wenn 16.000 Kilometer zwischen uns sind. Wie hast du denn geguckt?
Gar nicht so überrascht. Ich habe eher ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich doch ganz schön eine Peaches-Vibes hatte.
Ja.
Und also gerade musikalisch hat mich das da total abgeholt. Und aus dieser Richtung kommt und mit den Vorkenntnissen hat mich das nicht wirklich überrascht. Was ich ein bisschen schwierig fand, ich habe wenig vom Text verstanden. Ich meine, sie singt Treat Me Like a Pet.
Ja.
Als Frage oder als Aussage, aber viel mehr habe ich vom Text leider nicht verstanden. Ich nehme an, das ist so gewollt in dem Mix.
Das ist tatsächlich so, dass man ihre Texte kaum versteht, dass sie auch ihre Stimme sehr verzerrt und so bearbeitet, dass du die Texte eigentlich nicht mitkriegst. Ich lese dir die erste Strophe mal vor. Blood red, symptomatic, vomit on my bed, wellness check at 2 a.m., bitch, they will find me dead, I don't leave my house, I don't even leave my bed, open source, cover my body, treat me like your pet. Das ist nicht in Ansätzen so fröhlich wie die Musik, finde ich.
Na gut, ich fand die Musik jetzt auch nicht super fröhlich, aber...
Okay.
Aber nein, fröhlich ist es nicht. Aber es ist irgendwie volle Ladung, Internet und Lebensgefühl in dieser Kackwelt, die wir manchmal oder auch häufig jeden Tag hier so um uns haben.
Genau. Da ist viel Schmerz dabei, da geht's viel auch um Gewalt gegen sich oder von anderen. Das zieht sich so auch durch alle anderen Texte. Ich habe jetzt das ausgesucht, weil tatsächlich der Text zumindest noch vortragbar war. Alles andere ist auch noch viel zusammenhangloser. Also das war tatsächlich eins von den wenigen, wo es eine wirklich definierte Strophe gibt. Was ich als erstes gedacht habe, als ich mit Femtanil in Berührung gekommen bin, war Marina Abramović.
Du hast sie im Zusammenhang mit dem Peaches-Podcast auch schon mal ins Spiel gebracht. Da bin ich jetzt neugierig. Erzähl mir mal ein bisschen.
Naja, vielleicht ist das so die Großmutter der weiblich dargestellten Kunst, weil sie sich ja viel mit den Themen beschäftigt hat, mit Körperlichkeit, mit Schmerz und Gewalt, aber auch mit der Frage nach Weiblichkeit, nach den Rollen, was man heute als Gender bezeichnet. Das ist, glaube ich, das nahm bei ihr mit den Anfang. Also ich habe auch immer noch Yoko Ono vor Augen, aber fand sie immer irgendwie harmlos bis eher nervig. Aber Marina Abramović ist ja schon ans Eingemachte gegangen.
Ja.
Allerdings so ein bisschen anders, also eher so reflexiv, ne? Sie hat den Leuten den Spiegel vorgehalten, hat gesagt, so, das tut ihr mir an und jetzt denkt bitte darüber nach, ne? Wäre so meine Interpretation. Und hier ist es aber einfach nur noch so hingekotzt.
Hast du das Gefühl, dass für Fentanyl es gar nicht um Dialog mit dem Publikum geht, mit den HörerInnen, sondern dass es eher so ein Moment ist, ich muss mich ausdrücken, ich muss das jetzt hier loswerden und was ihr damit macht, ist mir eigentlich relativ egal und deswegen kümmere ich mich auch nicht um die Form und dass das irgendwie hässlich oder schön ist, sondern ich werf's einfach nur raus, so ein bisschen wie in der Literatur heißt es, glaube ich, Stream of Consciousness, also wo man alles das, was einem gerade ins Bewusstsein kommt, einem Raum gibt und einen Fluss gibt und sich gar nicht um die Form mehr sorgt, eher sowas.
Naja, ich weiß nicht, inwiefern sie sich nicht um die Form sorgt, weil das, was sie da musikalisch macht, ist ja trotzdem Arbeit. Das läuft ja nicht einfach nur raus. Aber ich denke, dass tatsächlich die Präsentation so gedacht ist. Also deswegen hat sie vielleicht auch keine wirkliche Seite. Sie hat eine Bandcamp-Seite, die ist ziemlich durcheinander. Das ist auch nicht so wie bei anderen KünstlerInnen, dass man die Alben fein säuberlich kaufen kann, sondern da sind halt auch einfach nur Titel reingeklatscht. Die EPs findet man dann schon auch, aber es ist mehr so, dass das bin ich, das mache ich, lebt damit oder auch nicht. Ich denke, was sie ausmacht, ist, dass sie Menschen, denen es ähnlich geht, die vielleicht auch ähnliche Erfahrungen haben, wie sie, eine Sichtbarkeit gibt und dann halt auch ihr Gegenüber nicht danach fragt, ob ist dir das recht, sondern sagt einfach, so ist es, so geht's uns,
ja.
Nimm's hin. Und man muss sagen, also sie hat auf YouTube mehr als 200.000 Abonnentinnen, also sie ist nicht ganz im luftleeren Raum. Also gerade zu dem Lied Pet gibt es da auch durchaus viele positive Reaktionen, dass Menschen genau das sagen. Ich fühle mich gesehen, ich hatte eine toxische Beziehung und habe das dein Lied gehört und habe dann erst erkannt, dass ich da raus muss, dass Gewalt nicht dazugehört. Also ein Kommentar, wenn ich dir den mal kurz vorlesen kann. Feeling cheap and worthless in a relationship has never sounded so good. Das finde ich, ehrlich gesagt, wenn man so versucht, seine heile Welt zu leben, ein bisschen erschreckend. Aber ich denke, das ist nicht so weit weg von Nachbarstür, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Ja, das ist sogar ziemlich krass als Selbstwahrnehmung vielleicht. Ich versuche gerade noch so ein bisschen zu überlegen, aber vielleicht interpretiert man da auch einfach zu viel rein. Vielleicht ist ja die Form einfach genau das. Also einfach nur das, was du gemeint hast, dieses Hinkotzen und man muss dem gar nicht irgendwie eine Form geben. Also ich glaube, das war schon mein erster Gedanke. So dieses, ich gebe jetzt hier alles raus, alles, was in mir drin ist und macht einfach damit, was ihr wollt. Das habe ich schon so gelesen, glaube ich.
Ja, es ist halt auch so eine Punk-Attitüde, ne? Habe ich so den Eindruck, so sie macht das ja alles selber. Sie hat da nicht viele Leute im Hintergrund. Ist rebellisch, ist sehr radikal, auch wenn sicherlich Punk da noch ein bisschen was anderes ist, auch von der Selbstdarstellung her.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man da so, da muss man nicht, da kann man locker sein mit dem Begriff Punk. Also ich hätte den ja für Peaches auch verwendet und den würde ich hier ganz, ganz ohne Zweifel verwenden. Also alles, was mit ich mache das jetzt selber und ich möchte mich ausdrücken und egal, ob ihr das gut findet oder nicht oder ob ihr das technisch versiert findet oder nicht, das ist mein Ausdruck, nehmt das, das ist für mich Punk.
Ja, und was halt bei ihr noch besonders heraussticht, ist, dass sie nicht den Eindruck macht, dass sie diese Musik macht, um davon zu leben, also um sie zu verkaufen. Das ist bei Marina Abramović ganz anders, ne? Die ist natürlich anerkannt als Künstlerin mit Preisen überhäuft. Die verdient da ihr Geld daran und ich denke auch Peaches geht nicht hungrig ins Bett.
Ja, ja, ganz sicher. Obwohl wir das Thema hatten, also dass es da auch immer so ein Struggle gab zwischen ich möchte da was ausdrücken und das heißt, ich möchte eine Plattform haben versus wird mir eine Plattform gegeben und heutzutage ist das natürlich ein bisschen einfacher, sich eine Plattform zu nehmen, auch wieder in so einem Punk-Ethos. Also ein Konto auf Bandcamp kostet mich irgendwie 5 Minuten Lebenszeit, das zu eröffnen und vielleicht nochmal 5 Minuten, um eine Seite irgendwie zu gestalten, wenn ich sie gestalten möchte oder, also ich habe sie jetzt leider nicht vor mir, aber kann mir vorstellen, man muss auch nicht viel gestalten. Also das kann man ja alles in wenigen Minuten machen und dann hat man eine Plattform, die für eine Peaches noch sehr viel schwieriger war. Weil als sie als Künstlerin, also 99, 2000, aktiv geworden ist, war das Internet noch sehr viel rudimentärer und da war der Aufwand noch sehr viel größer da, vor allem auch mit Audio-Content gesehen zu werden. Und das ist ja hier, oder mit Audio und wahrscheinlich auch Video-Content, wenn du von YouTube sprichst, ist ja hier ein bisschen anders. Aber kannst du das nochmal einordnen? Also ist sie auf YouTube auch visuell?
Also sie versteckt sich nicht, aber bei vielen Sachen von ihr sieht man einfach auch nur ein Bild. Also sie scheint jemanden zu haben, der die eine Grafik macht. Es taucht immer so eine katzenartige, comicartige Figur auf. Das weiß ich gar nicht, ob sie das selber macht oder ob es da dann doch Leute gibt, die das machen. Aber es ist jetzt, also es sind keine Videos in dem Sinne, wie man sie vielleicht von MTV oder so kennt, wo halt jemand im Vordergrund steht und singt.
Also es jetzt fühlt sich auch nicht sehr produziert an, sondern unterstützt die Musik da visuell durch wenig.
Ja, so würde ich das sagen. Ich glaube, dass es tatsächlich mehr um Inhalt geht, auch wenn man den schwer versteht. Vielleicht gehört es für sie dazu, dass man die Texte liest oder so. Oder ich habe einfach das Ohr auch nicht dafür, auch bei anderen Songs.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Die Texte, du hast vorhin schon rezitiert, die Texte stellt sie aber online oder gibt es dann Menschen, die übersetzen?
Sowohl als auch. Also ich hatte teilweise bekommt man die Texte von ihr, teilweise findet man sie auch auf irgendwelchen Lyrics-Plattformen, wo sie sich dann auch bedankt dafür, wenn Leute sagen, ich habe das da mal hochgeladen, wo die sich auch drüber freut. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da irgendwie so ein Geheimnis draus macht.
Und ist sie live irgendwie in Erscheinung oder kann man sie live erleben?
Kann man? Aber das ist auch nicht so sehr verbreitet wie bei anderen. Also es ist, ich glaube, das hängt aber tatsächlich damit zusammen, dass es einfach Nische ist.
Sie tritt also dann wahrscheinlich in einfach kleineren Clubs irgendwo lokal, vor allem in Nordamerika oder speziell nur in Kanada auf, weiß ich jetzt.
Ja, auch in Nordamerika, das ist das, was ich gefunden habe. Ich würde aber für die Shownotes auch nochmal gucken. Weil ich das vielleicht auch beim Recherchieren ein bisschen vernachlässigt habe, muss ich zugeben.
Ja, das ist ja nicht so wild, das war jetzt nur irgendwie meine eigene Neugier.
Ich habe dir noch eine Künstlerin mitgebracht, da habe ich die Live-Auftritte mir vorher angeguckt. Da weiß ich es also, die tourt durch Clubs. Ich verlinke dann auch mal einen Auftritt aus Warschau mit. Die ist noch ein bisschen radikaler, finde ich. Oder sagen wir mal, die verschließt sich noch ein bisschen mehr der Vorstellung davon, was Musik zu sein hat. Obwohl sie für ihr neues Album tatsächlich auch das ein oder andere Video produziert hat, erstaunlicherweise. Ich weiß gerade gar nicht, wo ich ansetzen soll, weil ich glaube, wenn du gar nicht so in der Szene steckst, könnte man denken, die sind recht ähnlich. Jetzt nicht nur vom Namen her, sie nennt sich Pharmacon. Leute, die sich mehr damit beschäftigen, sagen, nee, das ist was komplett anderes. Da muss ich sagen, da merkt man halt auch daran, dass ich jetzt auch nicht so knietief in der Szene drinne stecke, sondern dass eher als offener Gast am Rande mir das angehört habe. Und das fast eigentlich, was ich dir gleich vorspiele, holt mich noch ein bisschen besser ab.
Na dann, spiel's mal an. Ich bin voll neugierig. das ist ja der Hammer.
Oder?
Also das ist auf jeden Fall ein krasses Brett und ganz, ganz anders als das, was du vorher gespielt hast.
Okay. Na, siehst du, wenn man so von der Stromgitarrenmusik kommt, geht das für mich alles in eine Richtung. Obwohl ich sagen muss, dass ich Pharmakon sehr gut hören kann, wo andere Leute mir gesagt haben, sie halten das nicht aus.
Nee, das mit dem Aushalten ist was sehr Persönliches, kann ich nachvollziehen. Mhm. Ich kann das sehr gut aushalten, aber ich habe halt auch eine Schwachstelle für sehr experimentelle Musik. Und was ich krass finde, ist, wie viel Schmerz und wie viel Emotionen darüber kommt.
Unfassbar, oder?
Ja.
Hast du den Text verstanden?
Nee, überhaupt nicht.
Also umso spannender ist es ja tatsächlich, dass du diesen Schmerz und diese Emotionen da raushörst. Das Album heißt Devour. Mhm. Also verdauen, nicht wahr?
Mhm.
Das zeigt sie auf dem Plattencover, wie sie in eine Totenmaske beißt. Was,
ich hab das Cover gerade gesehen, ja.
Ja, auch nur eins von ihren ekligen Covers ist. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Das ist jetzt nicht so, um zu schocken, sondern weil das einfach das Ganze ergänzt. Zu dem Song hat Google eine erstaunlich gute Übersetzung ausgespuckt. Ich würde dir, das ist jetzt nicht so irre viel, ich würde es einfach mal vortragen. Sie werden dich aufspüren mit wilder Spürnase, um deine Autonomie zu beanspruchen und ihre gefräßigen Absichten zu befriedigen. Sie werden dich auskauend und aufsaugen bis aufs Blut. Du musst sie nicht zulassen, du musst dich nicht hinlegen und sie gewähren lassen. Gibt es da jemanden, der bereit ist, ihnen in die Augen zu sehen? Es ist nicht so, dass du dich nicht angepasst hättest in eine funktionierende Ordnung. Es ist so, dass die Ordnung dazu geschaffen wurde, dich im Stich zu lassen. Es ist nur Verdauung bis zum Ende des Erbrechens. Du bist kein Haar fehl am Platz, du bist genau da, wo sie dich haben wollen, unter ihrer erdrückenden Last eingeknickt. Greif nach einem Stück von dem, was sie dir gestohlen haben, während sie es dir an den Hals schieben, die endlose Fütterung fortsetzen, dein eigener Knorpel steckt in deinen Zähnen. Na, Mahlzeit.
Das ist krass, aber das kann ich fühlen. Also ich nicht persönlich, aber ich kann das aus der Musik rausfühlen.
Und das ist wild poetisch, finde ich. Also wenn ich gesagt habe, es geht heute um Poesie, dann ist es, glaube ich, genau das, diese Sprache, dieses wortgewordene Gefühl von Dingen, die halt nicht schön sind. Ne? Wenn man so an Poesie denkt, dann denkt man irgendwie immer an Blumen und laue Nächte, das ist es ja gar nicht. Aber dass Sprache einfach sowas erreichen kann, dass es auf einer zweiten und dritten Ebene dich auch nochmal packt, finde ich sehr beeindruckend.
Ja, und nicht nur Sprache. Also ich finde, was für mich sehr prägnant ist, dass die Stimme ein Instrument ist und die Stimme, auch wenn man den Text nicht versteht, unglaublich viel von diesen Emotionen, von dieser Wut, von dem Schmerz und von dem Dreck irgendwie in diesem, also das, was sie mit dem Text nochmal untermauert, das transportiert die Stimme als Instrument in dem Song, finde ich.
Und wenn man sie dazu sieht, live, dann wird es auch nochmal potenziert. Also sie springt nicht wie wild über die Bühne. Es ist kein Heavy-Metal-Feeling, sondern sie agiert halt an ihrer Technik. Ich sag mal, Knöpfe drehen und auch mal wo draufhämmern. Aber du merkst es mit jeder Phase ihres Körpers, wie angespannt sie ist. Und sie geht auch ins Publikum. Und na klar, der Gesang ist auch live nicht schöner, nicht glatt gebügelter.
Ja.
Und ohne dass sie wirklich mit den Augen rollen muss, merkst du einfach diese Verzweiflung und diese Anspannung an ihr.
Na gut, weil das sicher persönliche Emotionen sind, die sie da. Also das ist ja jetzt keine Kunst der Kunst willen, sondern ich würde annehmen, dass das ganz persönliche Emotionen sind, die sie versucht, darüber zu bringen.
Genau, und da geht es auch wieder um Schmerzen, da geht es um Gewalt. Ein Album von ihr hat sich alleine damit beschäftigt, dass sie in einem Krankenhaus mal fast gestorben wäre, über die Erfahrung, die sie da gemacht hat. Und es ist, glaube ich, trotzdem auch ein politisches Thema, was sie da umtreibt.
Völlig. Also ich hab da jetzt ganz viel Ausgeliefertsein herausgelesen. Ganz viel System, Schubladen und das Gefühl, nicht reinzupassen, ja, und ausgeliefert zu sein. Also so ein zwischen Wut und Verzweiflung irgendwo. irgendwo sehen.
Und ich finde, dass es tatsächlich so eine sinnige Weiterentwicklung dessen ist, was halt in den 60er, 70er Jahren mit weiblicher Kunst angefangen hat. Wo man eben noch gesagt hat, wir gehen vielleicht ins Gespräch oder ich lade euch ein zu reflektieren, ne? Und wo man halt heute, die Welt hat sich weitergedreht und sie ist in vielen Dingen auch nicht besser geworden. Wo man heute sagt, ich kotze euch das einfach vor die Füße. Dann habt ihr es da. Ich frage nicht danach, ob ich das darf.
Ja, auch da sehe ich wieder die Linie, die wir in dem Peaches-Podcast aufgemacht haben, weil auch ihr Gefühl war ja, ihr müsst es jetzt ertragen. Ich mache jetzt hier nichts, um zu provozieren, sondern das ist mein künstlerischer Ausdruck und der ist nicht ästhetisch nicht schön und der nimmt aber auch keine Rücksicht, ob ihr das schön findet oder ob ihr euch dadurch angegriffen fühlt. Ich habe mich jahrelang von euch oder von der Gesellschaft angegriffen gefühlt und jetzt zeige ich euch mal, wie das ist. So ein auffordern, das mal zu ertragen. Ne?
Ich habe bei all dem immer so das Gefühl gehabt, dass so als Überschrift oben drüber steht, wir brauchen mehr Empathie füreinander.
Liest du denn aus, vielleicht nicht aus dem Text, aber aus anderen Texten von Pharmakon Empathie sehr sprichwörtlich raus? Oder ist das eher sowas, was du jetzt so, was das bei dir beim Nachdenken auslöst?
Ich denke eher, dass sie das einklagen, indem sie halt ganz schonungslos sagen, so geht's mir, das ist mir widerfahren oder das widerfährt anderen Menschen. Also ich glaube, es geht eben nicht mehr um den Dialog, sondern um jetzt habe ich so lange ausgehalten, jetzt will ich hörbar und sichtbar sein. Das ist so mein Eindruck. Und dass sozusagen die Empathie vom Gegenüber oder von dieser gesichtslosen Gesellschaft kommen soll. Und ich glaube, deswegen hat auch Femtanil den Erfolg in den Nischen. Weil es genau die Menschen sind, die halt auch immer das Gefühl haben, dass sie nicht wahrgenommen werden und schon gar nicht ernst genommen werden.
Da kenne ich jetzt beide Positionen nicht so genau, aber ich könnte mir vorstellen, nicht nur, dass es musikalisch und künstlerisch eine Nische ist, aber dass der Anspruch auch gar nicht ist, dass das jetzt ganz viele hören müssen, sondern Hauptsache, man wird überhaupt gehört. Also, weißt du, was ich meine? Dass das gar nicht so wichtig ist, ob das jetzt Nische ist oder ob das sehr viele hören. Solange es überhaupt eine Möglichkeit gibt, sich selber hörbar zu machen, ist das vielleicht schon ein Erfolg? Würdest du das so sehen oder?
Naja, das würde ich in gewisser Weise unterschreiben, weil man ja merkt, dass beide Künstlerinnen nicht danach streben, so gefällig zu sein, dass sie in die Masse reinpassen. Also man muss zugeben, dass Pet, was wir als erstes gehört haben, über 1 Million Aufrufe hat. Also die hat schon ihre Fanbase. Das ist bei Pharmakon schon wieder anders. Da waren das jetzt nur ein paar Tausend gewesen. Also vielleicht, weil es auch noch sperriger ist, weil es halt noch weniger an herkömmliche Musik erinnert. Das mag sein, aber ich glaube, dass die ja trotzdem, also Pharmakon mit bürgerlichen Namen Margaret Chartier aus New York macht das ja auch schon ein paar Jährchen. Ich glaube, 2009 hat sie ihr erstes Album aufgenommen. Und das hat sich zwar entwickelt, aber es ist nicht gefälliger geworden.
Nee, das nicht, aber ich glaube, Gefälligkeit ist ja auch gar keine Größe. Was mir nur aufgefallen ist, als ich gerade 1 Minute Zeit hatte, mir das anzuhören und an dieser Seite von ihr hängen geblieben bin, sie findet ja schon auf einem Label statt. Und sie findet ja schon im, ich sag mal in Anführungsstrichen, Musikbetrieb statt. Auch wenn das Label Sacred Bones Records, mag einigen was sagen, ein sehr bekanntes Indie-Label ist, ist das ja schon Erfolg. Da muss man, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Natürlich ist es eine Nische, aber es ist Erfolg in dem Sinne, weil es institutionalisiert ist. Also es findet im Betrieb statt, während das, was du erzählt hast von Femtanil, offenbar ja ein kompletter DIY-Laden ist und sich wahrscheinlich auch gar nicht so sehr darum kümmert, ob das jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, von KritikerInnen gehört wird.
Also ich glaube auch, dass es eben einfach Leute gibt, denen das nicht so wichtig ist, diese große Basis zu haben, sondern die eben Kunst um der Kunst willen machen. Das hat es ja auch schon immer gegeben.
Also ich sehe das, was ich bei Pharmakon gehört habe, sehe ich gar nicht so sehr weit aus dem Diskurs raus. Also musikalisch kann ich da sehr viele Referenzen in der Noise-Musik und im harschen Noise sehen. Das mag jetzt strittig sein, aber so aus meiner Wahrnehmung, aus meiner sehr Nischenwahrnehmung ist das nicht weit.
Aus dem Dialog raus. Dort, Also Industrial gehört da noch mit dazu, aber ansonsten bist du genau dort, wo sie sich auch selber sieht.
Ich sehe da trotzdem einen interessanten Punkt. In dieser Harsh-Noise-Szene ist es sehr, also da ist man, glaube ich, sehr radikal. Da gibt es sehr viele, die, wenn sie Stimme benutzen, dann nur noch schreien und nur noch den Schrei und nicht mehr das Wort als akzeptablen Ausdruck sehen. Und das ist ja was, wo sie sich doch sehr deutlich unterscheidet. Also sie hat ja offenbar, ist ihr das wichtig, mit Worten noch Ausdruck zu finden, auch wenn man sie schlecht versteht, aber es gibt einen Text und es gibt, wie du sagst, eine Poesie. Und das finde ich schon wieder einen sehr interessanten und sehr distinktiven oder was sie sehr ausmacht.
Also ich glaube, du wirst dir halt irgendwann klar, was du machen willst, ob du halt provozieren willst oder laut sein willst oder einfach dein Inneres bereinigen. Das wäre jetzt so eine küchenpsychologische Annahme von mir, dass es auch darum geht, quasi sich, also für sie mit sich selbst ins Reine zu kommen. Dieses Album Devour, da schreibt sie dazu, sie widmet das allen, die durch institutionelle Strukturen verloren gingen, in Gefängnissen, Psychiatrien oder Entzugseinrichtungen. Also das macht mir ja nicht von ungefähr sowas. Also von daher denke ich, dass ganz viel auch mit ihr zu tun hat.
Was mich nochmal sehr interessieren würde, du hast mir die jetzt beide nacheinander präsentiert. Wo siehst du da Verbindungslinien? Was war so dein Gedanke, die beiden Positionen zusammen zu präsentieren?
Ich sehe es zum einen inhaltlich, was so die Verarbeitung von, das klingt jetzt nett, Befindlichkeiten angeht, von Schmerzen, vielleicht auch von tiefgreifendem Aufgewühltsein aus bitteren Erfahrungen heraus. Ich finde, dass der Umgang damit ähnlich ist, nämlich das in wie auch immer Kunst zu gießen und dafür eine Kunst zu benutzen, die aneckt, die sperrig ist, die nicht durch die Tür passt und trotzdem da unterschwellig so sehr viel Poesie reinzustecken. Also das nicht nur rauszukotzen, sondern da vorher auch nochmal drüber nachzudenken. Also ich finde, dass sie beide, wenn du die Texte dir zur Hand nimmst, eine große Kraft haben, mit Worten zu arbeiten.
Ja.
Und was dann auch von den Zuhörenden wieder ein bisschen was mitverlangt. Na klar kann man das so einfach nur konsumieren, aber ich finde, du gewinnst, wenn du dir bei beiden die Mühe machst, da nochmal tiefer reinzugucken.
Also für mich ist das eine Art Kunst, mit der ich mich nur auseinandersetze, und zwar dann richtig. Also das ist ja jetzt nichts, was nebenbei einfach laufen kann und was ich mir anhöre, wenn ich für einen Marathon trainiere, weil mich das so schön aufputscht oder so, sondern das ist ja was, mit dem ich mich sehr beschäftigen muss. Und das mache ich nur, wenn es mich wirklich interessiert, und dann gehe ich vielleicht auch den Schritt und möchte nochmal einen Text lesen. Und das sehe ich bei beiden.
Genau. Also ich sehe das auch, dass das beide ein, dass sie dann trotzdem sehr unterschiedliche Abzweigungen nehmen, mit den gleichen Mitteln arbeiten, finde ich, macht es nur interessanter.
Was mich nochmal sehr interessiert, wir haben ja jetzt jeweils nur ein Stück gehört. Gibt es da so, also gerade Pharmakon hat ja, wie du erzählt hast, schon mehrere Alben oder zumindest mehrere Veröffentlichungen, und Femtenil ja scheinbar auch wenn die vielleicht kürzer sind in ihrer Spieldauer. Gibt es da eine Entwicklung oder gibt es da ein konsistentes Bild? Also kannst du das nochmal einordnen, wie das so stilistisch, sowohl musikalisch als auch vom Text her sich verändert oder auch nicht verändert?
Also bei Femtenil ist der Output noch nicht ganz so groß, einfach aufgrund ihrer Jugend halt. Da habe ich zwei EPs gehört, Chaser von 23 meine ich und Reactor von 24. Das eine ist ein bisschen aggressiver als das andere. Ansonsten finde ich jetzt auch so bei der Vorbereitung auf dem Podcast, hatte ich so den Eindruck, ich kann guten Gewissens jeden Titel spielen, den sie da anbietet.
Ja.
Also du wirst immer sagen können, so klingt sie.
Okay.
Und bei Pharmakon finde ich es ein bisschen anders. Sie ist... Also ich habe das auch irgendwo in einer Review gelesen, sie ist ein bisschen rhythmischer geworden. Also da hat vielleicht auch so eine Entwicklung von ganz sperrig zu etwas weniger sperrig stattgefunden. Okay. Aber das, ich glaube, das macht's nicht besser oder schlechter. Das zeigt einfach nur, dass zwischen 2009 und heute einfach Zeit vergangen ist.
Ja.
Aber die Themen sind, glaube ich, nach wie vor ähnlich und die Herangehensweise ist es auch. Wobei ich gelesen habe, dass die Wauer-Album von 2019, das war das erste, was sie tatsächlich live im Studio aufgenommen hat.
Das heißt, die vorangegangenen Sachen hat sie selber produziert oder?
Wohl eher selber auch zusammengebastelt. Also ich weiß nicht, wie lange sie jetzt schon bei Sacred Bones ist, das müsste ich jetzt nochmal nachlesen. Aber das war sozusagen nochmal ein Schritt hin auf eine andere Produktionsweise, vielleicht ein bisschen weg auch von dieser DIY-Mentalität, die sie mit Sicherheit am Anfang auch hatte.
Ja, ich glaube, was gerne KünstlerInnen unterstellt wird, die so Neues unterwegs sind, dass das ja alles einfacher ist, man stellt irgendwas anderes kaputt klingt und dann grölt man da einfach drüber weg und dann fertig ist die Platte. Ich glaube, das muss man schon nochmal, das sollte man vielleicht sogar nochmal einen eigenen Podcast zum Thema Neues machen, muss man schon nochmal klarstellen, dass da auch viel technische Fertigkeiten dahinter stecken. Und da bin ich mir sicher, also ich werde in die Künstlerin sicher mal reinhören, da bin ich mir aber sicher, dass eine Professionalisierung und sicher auch ein Label, was unterstützt, da nochmal einen Unterschied machen kann.
Ja, aber das ist wie wenn Gerhard Richter irgendwie Bilder malt, die bunt sind oder wo sich viele tausende bunte Streifen aneinanderreihen und irgend so ein Honk sagt, das kann ich auch.
Das ist eigentlich eine sehr gute Analogie.
Ich habe dir noch ein bisschen mehr Poesie mitgebracht.
Cool.
Und um das Ganze ein bisschen zu beruhigen, diesmal in Buchform. Ich habe es ja angedroht, wir machen auch mal ein bisschen Literatur. Das ist mir einfach untergekommen, das Buch. Und das hat mich genauso gepackt, wie es auch die Musik von Pharmakon hat. Das ist ganz neu auf dem Markt und es passt ein bisschen hier rein, weil die Frau, die das geschrieben hat, Anne DeMarkin, wohnt im Staat Washington und hat dort einen eigenen Verlag. Also auch da ist wieder so dieses DIY irgendwie mit dabei. Sie hat in einer Geschichte einen Zombie-Roman geschrieben.
Okay. Ich bin gespannt, wie das jetzt zum Rest passt.
Er ist hochpoetisch, finde ich. Und obwohl ja Zombie so ein Thema ist, was immer so auf diese Ekelschiene gezerrt wird, es ist ja wirklich also traumhaft schön von der Sprache her. Und das Ding ist, sie schreibt's aus der Perspektive des Zombies.
Kannst du den Titel nennen, bevor wir da...
Der Titel heißt, es währt für immer und dann ist es vorbei.
Macht Sinn.
Ja, und ich, also wie gesagt, es ist einfach wunderschön. Es ist nicht aufregend, es ist auch nicht wirklich eine Geschichte. Also es ist eine Geschichte, aber es gibt keinen Spannungsbogen da okay. drin, sondern es ist einfach nur so diese Wiedergabe. Wie ist das als Zombie? Zu leben ist ja nicht das richtige Wort, sondern zu existieren. Und da ist auch wieder so diese Ansage, diese Frage nach Empathie. Seht auch die andere Seite, versteht mal, dass es den Wesen auch irgendwie geht.
Also geht's da auch um die Gefühle?
Ja.
Von mehreren oder ist es eine einzelne Geschichte?
Also es ist eine einzelne Person, die erzählt. Die erzählt auch von anderen Personen, mit denen sie zu tun hat, so dass der ihre Sichtweisen auch so ein bisschen sichtbar werden. Und es gibt so Rückblicke auf das Leben davor. Also es wird nicht erklärt, und das macht einen wirklich guten Zombie-Roman aus, finde ich. Es wird nicht erklärt, warum Zombies Zombies sind. Wie das funktioniert und wie es dazu gekommen ist. Es gibt hier einfach irgendwie diesen Punkt in der Geschichte, der auch apokalyptisch zu verstehen ist. Und danach gab es Zombies und Menschen.
Und schon habe ich wieder was gelernt. Mir war nicht klar, dass das die Unterscheidung zwischen einem guten und einem schlechten Zombie-Roman ist.
Ja, ich finde es immer schwierig. Also ich habe noch keine Beschreibung gelesen, die in sich irgendwie glaubwürdig und sinnvoll ist. Also selbst die Nacht der lebenden Toten, was ja eigentlich ein großartiger Film ist und immer zu empfehlen, wenn man mal alleine zu Hause ist, die Erklärung ist einfach kacke. Es wäre ohne die nochmal besser geworden, finde ich.
Ich glaube, ich müsste den nochmal schauen. Also das ist einer der wenigen Zombie-Filme, den ich tatsächlich schon mal gesehen habe.
Ich lese dir mal die ersten wenigen Sätze vor.
Ja,
dann weißt du, in welche Richtung es geht. Heute habe ich meinen linken Arm verloren. Er löste sich glatt an der Schulter. Janice 2 hob ihn auf und brachte ihn zurück ins Hotel. So.
Gut. Das, ich meine, warum soll ein Zombie nicht auch so Alltagsprobleme haben, ne?
Ja.
Und was vielleicht für uns, ich weiß nicht, das Stolpern über eine Bordsteinkante ist, kann ja auch das Verlieren eines Arms sein.
Genau. Und dieses Verlieren des Arms spielt auch im ersten Teil des Buches eine Rolle, weil sie damit umgehen muss, weil sie ja doch einen Teil verloren hat. Also sie hat durch diese Apokalypse ihr Gedächtnis verloren. Die Zombies wissen alle nicht mehr, wie sie heißen.
Okay.
Sie geben sich neue Namen und sie wissen auch vieles von früher nicht. Das Einzige, was sie noch weiß, ist, dass sie wohl mal verheiratet war, dass sie mit einem Mann gelebt hat, mit ihm oft in den Dünen war und diese Sehnsucht nach dieser Zeit, nach dieser Gemeinsamkeit, die treibt eigentlich durch das gesamte Buch. Also so eine sehr stille Sehnsucht, die immer da ist.
An der Stelle wäre ich eigentlich interessiert, dass du noch mal was über die Gefühle sagen kannst. Du hast ja jetzt kurz schon angedeutet, Sehnsucht als Gefühl und Verlust wahrscheinlich auch. Und das ist ja was, was in der Musik gerade, die wir gehört haben, schon eine Rolle gespielt hat. Gibt's Schmerz? Also das Verlieren eines Armes, hat das auch einen ganz deutlichen Schmerzreiz oder sind da andere Gefühle involviert?
Also sie hat keinen körperlichen Schmerz. Es wird immer wieder auch darüber gesprochen, aber es geht vor allen Dingen um Verlust und es geht viel um seelischen Schmerz. Und es geht um Hunger, weil sie ja auch Menschen fressen, wobei hier tatsächlich das Interessante ist, dass sie eines Tages beschließt, keinen Hunger mehr zu haben, nicht mehr zu essen.
Zombies, die Vegetarier.
Nein, sie ernährt sich gar nicht.
Okay, krass.
Es wird nicht erklärt, warum das funktioniert, also warum dieses System weitergeht. Wissenschaftlich gibt es da ganz viele Fragen, aber darum geht's nicht. Und das dockt, glaube ich, auch wieder an die beiden Künstlerinnen vorher an. Sie nimmt für sich in Anspruch, dass sie selber entscheidet, wie sie lebt.
Okay, krass.
Und damit geht auch einher, dass sie sagt, ich fress niemand mehr, ich töte niemanden mehr.
Ja, das ist krass.
Und das ist unfassbar radikal, finde ich.
Na und selbstermächtigend. Und
Ja.
irgendwie, was mich gerade so ein bisschen abgeholt hat, ist die Autonomie eines fiktionalen Charakters, zu sagen, ich spiele, also ich hatte jetzt gerade nochmal diesen Gedanken, den wir vorhin aufgemacht haben, mit Gesellschaft, die Schubladen vorgibt. Und jetzt stehe ich hier virtuell vor einem virtuellen, fiktionalen Charakter, die beschließt, ich spiele die Regeln Zombie nicht mehr mit. Das
Genau.
ist was, was ihr Menschen habt euch das ausgedacht, damit es in der Geschichte gut funktioniert, vielleicht sogar aus so einer Verkaufslogik, damit sich die Geschichte gut verkauft, müssen Zombies Menschen töten und ich spiele da nicht mehr mit. Das ist krass.
Genau. Und weil du gesagt hast, Gefühle, ich lese dir mal noch ein längeres Stück vor, wo es genau darum geht, wie sie Gefühle beschreibt. Sie war am Strand mit ihrem Arm quasi spazieren
Okay.
und geht zurück. Auf dem Weg zurück zum Hotel habe ich auf der Straße eine tote Krähe gefunden. Über die Krähe wäre noch mehr zu sagen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß auch nicht, warum es schwer ist. Wie ein Geständnis. Wie macht man das? Ich habe die Krähe behalten. Ich besitze sie. Ich wollte sie. Nicht zum Essen, aber dringend. Ich wollte sie. Nicht sexuell, nur so. Das Gefühl war stärker als ich. Und furchterregend. Der Moment, wo du merkst, dass du etwas willst, das dir nicht gehört. Der Moment, wo du es dir erlaubst. Also nahm ich sie mit in mein Zimmer und legte mich auf sie, auf die Krähe. Ich lag einfach da, mit ihr unter meiner Brust. Wenn ich am Leben wäre, hätte mein Herz genau da geschlagen, wo die Krähe zwischen mir und dem Teppich eingeklemmt lag. Ich muss andauernd an ihre schwarzen Federn denken. Ihre dünnen Beine und die gekrümmten Füße. Jetzt auch gerade. Ich möchte die Krähe in beiden Händen halten und es gibt nur die eine. Und das ist das ganze Ausmaß der Wahrheit. Ich habe einen Platz für die Krähe ausgekratzt. In meinem Inneren. Also da, unterhalb meiner Rippen. Ich habe sie in den Ärmel meines roten Hemdes gewickelt und dann da hineingeschoben. Kleine rote Mumie. Jetzt habe ich eine Krähe in mir und niemand darf es wissen. Ich spüre sie die ganze Zeit. Es fühlt sich an wie der ganze weite Nachthimmel und alle Sterne und alle schönen Geräusche auf der Welt. Wie wenn man vor Aufregung nicht schlafen kann. Wie wenn man mit 12 im Regen alle Kleider auszieht. Wildes Mädchen. Plötzlich empfänglich für die jederzeit mögliche Abweichung von der Norm. Mir war bislang nicht bewusst, was mir meine Situation alles ermöglicht. Die Freiheit. In meiner Brust steckt eine Krähe.
Abgefahren. Wirklich abgefahren. Also das holt mich nochmal ab. Das, was ich gerade schon hatte, so diese Erkenntnis, so ein fiktionaler Charakter, eine fiktionale Person, die macht, was sie möchte.
Also es ist schon auch ein bisschen eklig, ne? Wenn man sich vorstellt, dass sie da quasi Gedärme oder was auch immer aus sich herausholt, um für eine tote Krähe Platz zu machen. Und es ist trotzdem so schön.
Naja, und es ist eine supermenschliche Figur und es ist ein supermenschliches, das ist ja schon fast Wärme, irgendwie die Krähe so nah bei sich haben zu wollen und irgendwie Empathie für die Krähe, weil sie tot ist. Und ich finde es überhaupt nicht eklig, weil, also ich meine, da finde ich schon wieder die Stärke, dass ein Zombie darf ja eklig sein oder in Anführungsstrichen.
Naja, offensichtlich ist es so, wir wissen es ja alle nicht. Ich habe mich vielleicht da auch ein bisschen zu sehr reingedacht, weil ich gedacht habe, würdest du, auch wenn du jetzt keine Schmerzen hast und der Verlust ja quasi nichts ausmacht, würdest du deine Leber, deine Milz, was auch immer, entfernen, um dort ein totes Tier reinzulegen? Also da habe ich mir auf die Fingernägel geguckt und habe gedacht, nee, das mache ich nicht. Aber allein, dass man darüber nachdenkt und dass man den Eindruck hat, das fühlen zu können, zeigt ja, wie stark diese Wörter sind, die sie da benutzt.
Ja, völlig. Ich muss sagen, es ist interessant, wie wir das so unterschiedlich wahrgenommen haben, weil ich habe das Explizite, also das Tote, das Fleischliche und den in Anführungsstrichen ekligen Teil, habe ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen, sondern ich habe eher so dieses, wow, ist das menschlich, ist das mitfühlend, ist das empathisch und krass, was sie sich jetzt erlaubt. Also eher auf der Ebene habe ich das so wahrgenommen.
Aber das ist ja gut, also dass es auf unterschiedliche Weisen wirkt. Ja, mich hat das auch so komplett abgeholt. Ich habe das als Rezension im Deutschlandfunk gehört. Im Büchermarkt, die mich hin und wieder mitnehmen, wenn ich von Arbeit nach Hause fahre. Und das war einfach so eine Geschichte, also mal abgesehen davon, dass ja schon allein der Titel so Hammer ist, dass ich gedacht habe, das möchte ich lesen. Und dann hat mich das einfach auch festgehalten. Das ist jetzt kein sehr dickes Buch, aber es steht, glaube ich, alles drin.
Ich bin auch gerade ein bisschen hin und weg, was du für eine Auswahl getroffen hast hier. Also diese Kombination der beiden KünstlerInnen und der Autorin noch dazu. Und irgendwie klickt das alles, also Chapeau.
Also ich glaube tatsächlich, dass da die Poesie als Überschrift auch Bestand hat, dass die das verbindende Element ist. Und ich finde es sehr spannend, na, ich habe ja auch noch mal so ein bisschen rechts und links und geradeaus geguckt, als ich da recherchiert habe, dass das ja trotzdem nicht im luftleeren Raum stattfindet, dass es da ja auch Ecken gibt, wo man sagt, das hat es alles schon mal gegeben. Ich finde nur sehr interessant zu sehen, welche Entwicklungen es gegeben hat. Also gerade jetzt auch auf sprachlicher Ebene gab es ja unter den Expressionisten auch schon Dichterinnen, die sehr, sehr sprachgewaltig waren. Gertrud Kolmar zum Beispiel, die ja auch schon solche Themen verarbeitet haben, aber wieder nur als, seht her, ich bin das Opfer, mir ist dieses und jenes passiert und nicht so dieser nächste Schritt, der sich halt im Laufe der letzten Jahrzehnte auch entwickelt hat, zu sagen, ich bin aber selbstbestimmt. Das finde ich interessant an der Geschichte.
Also ich bin im Zombie-Genre jetzt nicht so sehr bewandert und weiß nicht, was ich da gehört sozusagen. Ne? Ob dieses Empathische, was mich jetzt gerade so sehr überrascht hat, ob das nur mich überrascht oder ob das schon längerweitig irgendwie ein Thema ist und ob das andere KünstlerInnen schon so verarbeitet haben. Was mir nur gerade noch eingefallen ist, im Science-Fiction hat das ja mal eine Zeit lang so eine Bewegung gegeben, dass vor allem das Maschinelle und das eigentlich Leblose irgendwann eine Emotion bekommen. Vielleicht irgendwie am berühmtesten durch Hell 9000. Wie hieß der Film nochmal? Hab ich schon wieder vergessen, sollte man eigentlich kennen.
Space Odyssey,
genau.
2001.
2001, genau. Da hat das ja vielleicht so seine Kulmination gefunden, also diese eigentlich leblose Maschine, die irgendwie dann doch sehr emotional ist.
Ja, ich hatte jetzt so spontan an Blade Runner gedacht, aber wir bewegen uns da, glaube ich, so ein bisschen auf einer Ebene.
Aber würdest du sagen, also kennst du dich bei Zombies besser aus? Würdest du sagen, dass das in dem Bereich da auch eine Historie gibt oder ist das da jetzt eine Singularität?
Ja, keine Ahnung, ich kenne mich mit gar nicht aus, das weißt du doch. Aber ich gucke halt oder ich weiß halt von vielen ein bisschen was. Und das, was ich so an Zombie-Geschichten mitgenommen habe, da ist es schon immer so, dass die eigentlich Mittel zum Zweck sind, nämlich dass man sich ekelt. Und das ist mal, was weiß ich, mal lustiger wie in Shaun of the Dead und das ist halt mal irgendwie schwieriger wie halt in Nacht der lebenden Toten, bitte, das Original von 68.
Ja, da gibt's übrigens auch ein tolles Filmposter dazu, wenn ich mich recht erinnere.
Mit dem Haus im Hintergrund?
Ja. Aber dafür, dass du angeblich so wenig weißt, finde ich das eine krasse Zusammenstellung heute. Also wie gesagt, da freue ich mich immer noch sehr. Ich strahle hier ganz schön.
Das freut mich, also dass ich dir mit Zombies
mit Zombies
und Lärm quasi so viel Freude machen konnte, es ist schön.
Nicht nur mit Zombies, mit dieser Mischung, mit dieser, ja, also dieses Gesamtpaket, das hat mich einfach ganz schön abgeholt jetzt.
Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass es so sehr in der heutigen Zeit verankert ist. Das klingt mir ja auch nicht immer.
Ja.
Wobei ich als kleine Referenz, was auch die Sprache angeht, ja gerne noch mit auf den Weg geben möchte, Elfriede Jelinek, die Klavierspielerin. Das ist auch ein sehr, sehr poetischer Roman, der eine Geschichte hat, aber wo das Was und vor allen Dingen wie es beschrieben wird, viel mehr aussagt als die eigentliche Handlung. Das ist nur schon noch ein bisschen älter. Also ich habe hier, ich muss mal gucken, die 52. Auflage jetzt.
Okay. Na, ich habe mich gerade in den luftleeren Raum in mein nicht vorhandenes Bücherregal gedreht, weil irgendwie sagt mir der Name was, aber ich glaube, ich habe nicht diesen speziellen Roman gelesen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat sie vor ungefähr 18 Jahren einen Nobelpreis bekommen?
Den Literaturnobelpreis und ganz Österreich hat aufgeschrien, was die Volksverräterin ausgerechnet.
Ja, ich kann mich daran erinnern.
Und alle haben gedacht, ja, dann war es richtig.
Ich kann mich daran erinnern, dass das ein großes Ding war.
Der ist auch verfilmt worden und der Film war schon verstörend. Von Michael Haneke ist der verfilmt worden. Der hat dann quasi das, was an Geschichte da war, rausgekehrt. Sehr beeindruckend, ziemlich verstörend, aber kommt nicht in Ansätzen an die Poesie des Buches ran.
Okay, pass auf, Sarah, das klingt jetzt alles sehr geheimnisvoll. Ich glaube, bevor wir den Podcast irgendwie irgendwann mal zumachen, musst du wenigstens noch in ein paar Sätzen für die HörerInnen da lassen, in welche Richtung das geht, dass man das vielleicht so jeder für sich dann nochmal mitnehmen kann, oder?
Also es handelt, wie der Name schon sagt, von einer Frau, die Klavier spielt, die unterrichtet, weil es wohl zur Pianistin nicht ganz gereicht hat. Und eigentlich ist es eine hochtoxische Mutter-Tochter-Beziehung. Damals hat man das noch nicht toxisch genannt. Wie gesagt, das ist schon eine Weile her. 1983 ist der erschienen. Steht zumindest hier. Ich kann dir mal den Anfang vorlesen, weil ich finde den also wirklich brutal.
Ja.
Die Klavierlehrerin Erika Kohut stürzt wie ein Wirbelsturm in die Wohnung, die sie mit ihrer Mutter teilt. Die Mutter nennt Erika gern ihren kleinen Wirbelwind, denn das Kind bewegt sich manchmal extrem geschwind. Es trachtet danach, der Mutter zu entkommen. Erika geht auf das Ende der 30 zu. Die Mutter könnte, was ihr Alter betrifft, leicht Erikas Großmutter sein. Nach vielen harten Ehejahren erst kam Erika damals auf die Welt. Sofort gab der Vater den Stab an seine Tochter weiter und trat ab. Erika trat auf, der Vater ab. Heute ist Erika flink durch Not geworden. Einem Schwarm herbstlicher Blätter gleich schießt sie durch die Wohnungstür und bemüht sich, in ihr Zimmer zu gelangen, ohne gesehen zu werden. Doch da steht schon die Mama groß davor und stellt Erika. Zur Rede und an die Wand. Inquisitor und Erschießungskommando in einer Person in Staat und Familie einstimmig als Mutter anerkannt. Die Mutter forscht, weshalb Erika erst jetzt, so spät, nach Hause finde. Der letzte Schüler ist bereits vor 3 Stunden heimgegangen, von Erika mit Hohn überhäuft. Du glaubst wohl, ich erfahre nicht, wo du gewesen bist, Erika. Ein Kind steht seiner Mutter unaufgefordert Antwort, die ihm jedoch nicht geglaubt wird, weil das Kind gern lügt. Die Mutter wartet noch, aber nur so lange, bis sie 1, 2, 3 gezählt hat. Schon bei 2. meldet sich die Tochter mit einer von der Wahrheit stark abweichenden Antwort. Die notengefüllte Aktentasche wird ihr nun entrissen und gleich schaut der Mutter die bittere Antwort auf alle Fragen daraus entgegen. 4 Bände Beethoven-Sonaten teilen sich indigniert den kargen Raum mit einem neuen Kleid, dem man ansieht, dass es eben erst gekauft worden ist. Die Mutter wütet zugleich gegen das Gewand. Im Geschäft, vorhin noch, hat das Kleid, durchbohrt von einem Haken, so verlockend ausgesehen, bunt und geschmeidig. Jetzt liegt es als schlaffer Lappen da und wird von den Blicken der Mutter durchbohrt. Ich weiß nicht, es passiert jetzt nicht viel, aber ich finde das unfassbar brutal.
Na, das macht Angst. Also man hat sofort, ich glaube, man geht sofort in diese Kindeshaltung und zeigt seinen Kopf so ein bisschen. Und
Und es wird auch deutlich, dass auch die Erika jetzt irgendwie kein Sonnenscheinmensch ist. Die geht mit ihren Schülern jetzt auch nicht unbedingt immer zimperlich um, weil du merkst, dass das irgendwo hin muss.
Ja, also ich habe das gerade irgendwie auf meine eh schon sehr lange Leseliste gepackt.
Ich entschuldige mich förmlich ein bisschen.
Nein, überhaupt nicht. Lass es sein. Das ist ja gut.
Das ist schon eine Weile her. Also, aber ich finde, es hält mit, auch mit dem, was heute noch geschrieben wird. Es ist brutaler als die Geschichte von Anne de Marken, aber es ist trotzdem, man kann sich dran erfreuen, einfach zu lesen, wie sie Wörter aneinander bringt, wie sie Sätze formt und abschließt und weitergehen lässt.
Ja,
das finde ich wirklich beeindruckend.
Bin von dem kurzen Stück jetzt sehr neugierig, weil es so aufs erste Hören eine sehr alte Sprache oder eine relativ alte Sprache vermittelt hat und dann trotzdem so eine gewisse Leichtigkeit oder so. Also ich will nicht Verspieltheit sagen, weil das wird dem Ganzen der Stimmung nicht gerecht, aber so eine Neugier, was man mit Worten und mit dem, wie du es genannt hast, Aneinanderreihen von Worten machen kann, hat das irgendwie vermittelt. Und da bin ich sehr neugierig, das noch ein bisschen weiter kennenzulernen.
Ja. Ich würde dich fast auch damit noch alleine lassen jetzt.
Ja,
damit wir uns nicht noch weiter verstricken in Enkelinnen und Müttern und Großmüttern, die alle irgendwie gezeigt haben, wie Befindlichkeiten von Frauen auch sind, neben dem einfachen Bild, was man sonst immer zu sehen bekommt.
Na, vielleicht löschen wir gegen Ende nochmal dieses Wort Befindlichkeiten. Und
ich suche noch ein besseres. Also ich glaube, das Problem ist einfach, dass Befindlichkeiten immer so diesen Beigeschmack hat von etwas, was man nicht ernst nehmen muss, wogegen ich mich wirklich wehre.
Ja. Aber,
hast du ein besseres?
Nee, ich würde es gar nicht so sehr benennen, sondern ich möchte mich eigentlich bei dir bedanken, dass du mir so einen Raum geöffnet hast, wo insbesondere Frauen Gefühle transportiert haben. Und viele Gefühle, die ich persönlich sowohl aus einer männlichen als auch aus einer Lebenserfahrungsperspektive nicht nachvollziehen kann oder nicht nachfühlen kann, weil sie nicht meine eigenen Gefühle sind, aber wo ich sehr glücklich bin, dass ich sie hören darf und dass ich mich damit beschäftigen kann, weil ich das für eine wichtige Erfahrung halte. Also ich bin dir sehr dankbar, dass ich keine Befindlichkeiten, sondern Gefühle gehört habe und da auch selber nochmal nachforschen und weiterforschen kann.
Dann einigen wir uns auf Gefühle. Ich glaube, manchmal will man einfach verlangt man von einem Wort zu viel.
Nee, das auch nicht. Aber wie gesagt, hab vielen lieben Dank. Das hat mir echt irgendwie jetzt ganz, ganz viel geöffnet und in meinem Kopf kreist gerade ganz schön.
Das freut mich sehr. Dann wünsche ich dir fröhliches Ausklingen, fröhliches Nachlesen und Nachhören.
Ja, auf jeden
Fröhlich Dank. Vielleicht nicht.
Nee, aber interessiert.
Inspirierend, ja.
Ja, vielen lieben Dank, Sarah. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss.